Sie hören jetzt gleich die Predigt von Kassel-Mönchenberg.
Habt ihr gerade was gehört? Von mir. Einige haben ja nicht hochgeguckt, aber so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, so hören Gehörlose. Die hören nämlich nichts. Heute geht es um einen Gehörlosen in der Predigt, den Jesus geheilt hat. Früher hat man gesagt, ein Taubstummer. Es gibt Bibeln, da ist diese alte Überschrift noch drin, Heilung eines Taubstummen, das sagt man lange nicht mehr, zumal Taubstumme oft als Dumme galten. Die können sich nicht ausdrücken, die sagen nicht ihre Meinung, die stammeln irgendwelche Töne vor sich hin, die lächeln die Leute an, um irgendwie einen Zugang bei den Menschen zu bekommen. Und das kann sein, dass heute noch Menschen, die da betroffen sind, bei Taubstumm also was noch mithören. Als wären sie stumm und als wären sie dumm. Gehörlose sagt man also zu Menschen, die nicht hören können. Das ist ja auch naheliegend. Die Ursachen sind sehr verschieden, die Diagnosen, die Schweregrade, die Hilfsmöglichkeiten. Aber Gehörlose sind alles andere als stumm. Die Gebärdensprache ist lange schon als eine eigene Sprache anerkannt und Gehörlose haben sich selber und anderen genauso viel zu sagen, wie die, die hören können. Auch lautsprachlich können sich viele von ihnen verständigen, manche auch Worte bilden, Sätze sagen, reden, nicht mit der Melodie, mit der Akzentuierung derer, die hören können, aber das müssen wir ernst nehmen. Menschen, die nicht hören können, sind nicht stumm. Sie haben eine Einschränkung, aber niemand ist nur das, was seine Einschränkung ist. Keiner ist einfach der Taube. Der Große, der Dicke, der Dünne, der Blonde, der Braune oder so etwas, sondern wir sind vielfältig. Also einen solchen Menschen trifft Jesus in dem Text, den ich uns gleich lese. Aber ich möchte anfangen, wie Markus angefangen hat. In seinem Evangelium, Kapitel 7, Vers 31, gibt er uns eine Information. Da heißt es, Jesus verließ die Gegend von Tyros wieder und ging über Sidon an den See von Galiläa mitten in das Zehnstädtegebiet. Jesus befindet sich hier im Heidenland und diese Notiz ist Markus wichtig. Er kam von Tyros, Heidenland, er ging über Sidon, Heidenland, er ging in die Dekapolis, in das Zehnstädtegebiet, Heidenland. Also ganz bewusst offensichtlich ist hier Jesus unterwegs, wo sonst nicht so viele Juden unterwegs sind, den Kontakt vielleicht scheuen. Er ist zuerst zu den Juden gesandt, aber auch hier zu Lebzeiten schon zeigt er sich den Nichtjuden, den Heiden, weil er auch ihr Heiland sein will. Für uns vielleicht eine Randnotiz, diese Überschrift, der erste Satz von Markus, damals ein Zeichen. Jesus geht über die Grenzen hinaus. Er geht zu Menschen, zu denen andere nicht gehen oder gerade Fromme nicht gehen. Er sucht sie, er hört ihre Bitten, er hilft ihnen. Er heilt einen. Vers 32, Entschuldigung, ich habe ja hier so ein, ihr könnt ja mitlesen, da geht's an. Markus, entschuldige, du hast noch gefragt, ob du das machen sollst. Habe ich gesagt, nee, kriegt das schon hin. Okay. Jetzt will ich Vers 32, genau, war richtig, Markus, entschuldige. Vers 32. Dort wurde ein Mensch zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Und man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Er kann nicht hören und wörtlich steht da, der hatte eine schwere Zunge. Also wir haben gleich so jemanden im Bild, der kann halt nicht reden, weil er nicht hören kann. Er kann nichts nachsprechen. Gebärdensprache gab es nicht, Gehörlose wurden nicht irgendwie gefördert. Wir können davon ausgehen, da ist jemand, der konnte sich nie so ausdrücken, wie wir es können. Jemand, der sicherlich in vielem in seinem Leben einsam war, weil er keine Kommunikation hatte. Und, habe ich jetzt gelesen, die durften auch nicht heiraten, weil man dachte, das ist vererbbar. Also jemand alleine, sehr eingeschränkt. Schon einmal war Jesus in dieser Gegend und hat auch da jemanden geheilt. Und diese Menschen erinnern sich daran. Und jetzt denken sie an diesen Gehörlosen Mann in seiner Not und sie bringen ihn Jesus. Ich sage nochmal, das waren keine Juden. Die haben nicht an den Gott Israels geglaubt, aber die wussten, dieser Jesus, der kann heilen. Und darum bringen sie jemanden hin, der in Not ist. Das ist liebevoll. Die werden aktiv. Die tun was. Ja, vielleicht war auch ein bisschen Neugierde dabei oder so, aber nicht selten kann man auch von der Liebe von sogenannten Heiden lernen, die was tun. Als Gehörloser hat dieser Mann noch nie was von Jesus gehört, wie sollte er auch, aber er lässt sich bringen, er lässt sich mitnehmen. Kein Widerstand, ich weiß nicht, wie sie ihm vermittelt haben, was sie mit ihm vorhaben und wie Jesus jetzt reagiert, das möchte ich euch mit uns genau ansehen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel. Er blickte auf zum Himmel, seufzte und sagte zu dem Mann, Ephatha, das bedeutet, öffne dich. Also zunächst einmal, er nimmt diesen Mann beiseite, von der Menge weg, weg von den anderen. Er holt ihn von der Bühne, er macht keine Show aus seiner Heilung hier. Natürlich jetzt, alle wollen gern hören, was Jesus wohl sagt, alle wollen sehen, was er jetzt wohl tut, aber er schützt diesen Mann. Er nimmt ihn weg von den anderen. Von ihrer Sensationslust vielleicht. Er soll alleine bei Jesus sein, seine eigene Zeit mit Jesus haben. Und Jesus sieht den ganzen Menschen. Das ist doch nicht so, wenn jemand irgendwie eine schwere körperliche Beeinträchtigung hat, dass es dann nur darum geht, diese körperliche Not zu sehen. Er will den ganzen Menschen sehen. Ich finde, dass Heilungen, die so ein bisschen einen Showcharakter haben auf der Bühne, durchaus kritisch zu sehen sind. Ob das wirklich dann eine so eine Jesus-Begegnung bringen kann mit denen, die in Not sind. Jetzt steht er alleine vor Jesus und dieser Moment ist wichtig. Und er ist wieder mitgegangen. Er wollte das auch. Bis hierher wurde er ja gebracht und jetzt will er selber mit Jesus die nächsten Schritte gehen. Er sieht Jesus, Jesus sieht ihn an. Auge in Auge, Gesicht in Gesicht sehen kann er ja gut. Also ich stelle mir vor, die reden schon mit ihren Blicken. Ich weiß nicht wie, aber die haben schon angefangen zu kommunizieren. Manches geht nur Jesus und mich was an und das ist schön, dass ihr nicht dabei seid. Und bei euch wird es ähnlich sein. Und manchmal ist jemand dabei und der muss es für sich behalten. Und Jesus schützt auch hier sozusagen, er baut schon ein Seelsorgegeheimnis auf. Er schützt diesen Menschen und nimmt ihn beiseite. Und dann führt er seine Finger in die Ohren des Mannes und berührt seine Zunge mit Speichel. Von Auflegung der Hände ist hier gar nichts gesagt. Das hat man so erwartet. Heilung, wissen wir schon, hat Jesus schon mal gemacht, er macht das immer so. Ist gar nicht so. Jede Heilung hat seine eigenen Akzente, seinen eigenen Weg, Handauflegung, wird hier nicht berichtet. Und dann berührt er genau die Punkte, die wehtun. Ich stelle mir so vor, dass Jesus das bei uns auch machen will. Hier so in der Öffentlichkeit, ja. Was wissen wir wirklich voneinander? Wie es dem anderen geht, wo er leidet, wo er weint, wo der Schuh drückt, wie sein Leben aussieht. Ich weiß nicht, was alles, ja. Und Jesus möchte uns beiseite nehmen, das glaube ich. Dass jeder seine eigene Zeit hat und wir nicht einfach in der Menge schwimmen. Eine ganz persönliche Begegnung. Und dann glaube ich, und da stelle ich mir wunderbar vor, dann möchte er unsere wunden Punkte berühren, wie er es hier getan hat. Er berührt die Punkte, wo es weh tut. Man könnte auch übersetzen, Jesus stößt den Finger ins Ohr. Das Wort, das hier steht, hat was mit Kraft zu tun. Also vielleicht doch so, dass der andere merken soll, jetzt passiert was. Ja, also irgendwie, ich möchte das jetzt nicht vormachen, aber nicht einfach so ganz zart, so rangelegt oder so etwas, sondern da geht Kraft aus, Wille, Entschiedenheit. Und dann berührt er die Zunge mit Speichel. Wollt ihr das mal eben machen? Ist nicht so angenehm, oder? Also Speichel hat von alters her, wird dem Speichel eine lindernde, heilende Wirkung zugesprochen. Das wissen sogar Hunde, die lecken ihre Wunden, auch andere Tiere lecken ihre Wunden. Ich habe jetzt gelesen, der Speichel wurde auch genannt der Pflaster des Bauern. Also der Bauer, der sich ritzt am Stacheldraht oder den eine Mücke sticht, was macht er? Der macht da Speichel drauf, das lindert. Trotzdem, warum macht Jesus das alles hier? Ja, dieses, hätte nicht ein Satz gereicht, woanders reicht ein Satz und dann ist jemand gesund oder meinetwegen auch eine Handauflegung. Einerseits könnte man denken, er tritt ja auf wie so ein Arzt, er macht eine therapeutische Behandlung, eine medizinische Zuwendung oder sowas, ja, diese ganzen einzelnen Taten. Oder aber, das glaube ich noch eher, er spricht die Sprache des Menschen, der in Not ist. Der Gehörlose kann ja nicht hören, aber der kann sehen und er kann fühlen. Mimik, Gestik. Mit den Fingern sagt Jesus, ich habe gesehen, wo es dir wehtut. Ich kenne deinen Kummer. Ich helfe dir jetzt, ich berühre dich. Du brauchst dich nicht verstecken, ich weiß es. Er tut Sichtbares, er tut Fühlbares. Auch Unangenehmes, also Speichel auf der Zunge. Überhaupt so, Speichel eines anderen an der eigenen Haut, das ist keine schöne Vorstellung. Oder stell mir so eine Mutter vor, mit einer Tochter, die vielleicht jünger ist als ihr beide da. Und die Mutter, die spuckt ins Taschentuch, ja, und macht dem Jungen irgendwie so einen Fleck aus dem Gesicht. Womöglich noch über den Mund, ja, hat gerade irgendwie Pommes gegessen, hier ist noch ein bisschen Ketchup und die Mutter spuckt darauf und wischt den Mund ab. Also als Kind muss man sich so manches gefallen lassen. Als Erwachsener muss man das schon sehr bewusst zulassen. Und dieser Mann ist erwachsen. Und er lässt es zu, dass Jesus ihn genau da berührt, wo es weh tut. Das ist schon was, wenn wir bei Jesus sind und das zulassen. Nicht irgendwo, irgendwas oder so, Handauflegung auf den Kopf, obwohl wir gar keine Probleme haben, aber hier haben wir sie. Oder hier, ich weiß nicht wo. Und dass wir zulassen, dass Jesus uns da berührt, wo es uns wirklich weh tut, wo die Not sitzt. Bleibt noch eben wieder die Erinnerung, das ist hier kein Jude. Und Jesus hätte als Jude eigentlich diesen Mann gar nicht so berühren dürfen. Dem geht man aus dem Weg, man macht sich unrein. Du berührst einen Heiden, dann auch noch einen mit Behinderung, aber hallo, da kannst du also mindestens Führerscheinentzug für die Synagoge für einen Monat oder sowas. Ja? Er macht sich unrein. Aber Jesus hat überhaupt keine Berührungsangst mit Unreinen. Das finde ich ja unglaublich tröstlich. Der hat keine Angst davor, der macht das. Er geht unreinen Menschen nicht aus dem Weg. Das finde ich echt so schön. Er macht sie rein, indem er sie berührt. Er hat überhaupt keine Angst davor. Es gibt ja Christen, die haben Angst davor und sagen, oh, das ist ein Trinker, oh, bloß Abstand halten. Oh, das ist, weiß ich was, Prostituierte oder keine Ahnung was, oh, Abstand halten. Weißt du was, unser Nachbar, das ist doch der, der hat mal das und das, bloß Abstand halten, ich mache mich unrein. Alles Quatsch. Also insofern, wenn wir ihnen begegnen im Namen Jesu, ist es Quatsch. Wenn wir sie versuchen, mit Liebe ihnen zu begegnen, ihnen die Achtung nicht entziehen. Jesus auf jeden Fall geht Menschen nicht aus dem Weg, die unrein sind. Dann blickt er in den Himmel und seufzt. Jetzt sieht der Gehörlose, woher Jesus seine Kraft nimmt. In wessen Namen er sich gerade zuwendet. Er kann ihm ja nicht sagen, weißt du, ich heile dich jetzt im Namen Gottes oder so oder irgendwas, aber er sieht in den Himmel und er seufzt. Nicht jedes Gebet muss man laut sprechen. Manchmal liegt in einem Blick ein ganz tiefes Gebet. Das ist von alters her gewöhnlich oder man macht das, man übt das so beim Krankengebet, dass Menschen dann auch salben. Da betet vielleicht jemand für ein kaputtes Knie und dann nimmt er den Finger ins Öl und macht auf dem Knie ein Kreuz oder meinetwegen auf der Stirn ein Kreuz. Das kann jedes Öl sein, ja. Es ist ein Zeichen, wie der Blick zum Himmel. Ja, was wir jetzt gerade hier tun und erbitten, was ich gerade an dir tue und worum ich Gott gerade bitte, das tue ich im Namen Jesu Christi. Das ist wie so dieser Blick in den Himmel, dass der andere sieht, in Jesu Namen sind wir jetzt gerade hier und bitten um Heilung. Und dann seufzt Jesus. Ich weiß nicht, ob der das sehen konnte. Ein bisschen sehen kann man, ne? Ich weiß ja nicht, wie Jesus geseufzt hat. Aber er fühlt mit. Wenn das nicht gespielt war, dann fühlt er mit. Oder könnt ihr euch vorstellen, das war gespielt, dass Jesus da mit diesem Mann zusammen ist, sein ganzes Elend sieht, ihn berührt, wo es ihm wehtut und macht Jesus so einfach so als kleine Zwischeneinlage so. Glaube ich nicht. Der war wirklich betroffen. Der hat mitgelitten. Das ging ihm nahe. Der wendet sich nicht einem anderen Menschen in Not so zu, dass er irgendwie ganz oberflächlich bleibt und ganz bei sich, sondern der wird dem Taubstummen, dem Gehörlosen ein Gehörloser. Der wird dem Durstigen ein Durstiger. Der hat mit Durst, der ist mit in seiner Situation. Ich finde, von Jesus können wir wieder ganz viel lernen hier, von Seelsorge, Gebet und Zuwendung. Wie begegnest du Menschen in Not? Wie wendest du dich zu? Wie betest du für sie? Jesus leidet mit, er gibt den Abstand auf. Hephata, sagt er dann, das ist aramäisch, auch interessant, Markus, ein Schüler von Paulus, sammelt also Evangelienstoffe, schreibt ein Markus-Evangelium und dieses aramäische Wort bleibt darin enthalten. So als hätte vielleicht Paulus oder andere ihm gesagt, Hephata, hat er gesagt. Das hat er behalten und übersetzt das dann für seine griechischen Leser, das heißt, öffne dich. Unseren deutschen Übersetzungen natürlich ins Deutsche übersetzt. Jesus sagte, öffne dich, tu dich auf. Hephata, das allererste, was dieser Mann hört in seinem Leben, müsst ihr euch vorstellen, heißt, öffne dich. Das allererste. Das ist auch besonders, ne? Vor Jesus zu stehen. Das allererste im Leben. Und Jesus sagt, öffne dich. Verschließ dich nicht. Denke ich auch wieder an uns. Nicht nur deine Ohren, dein Herz, dein Leben. Du weißt was von mir, du hast gehört von mir. Aber du bist nicht offen, du holst deine Kraft, deine Zukunft, deine Entscheidung irgendwie. Du bist getrieben oder bist nicht gehalten im Leben. Öffne dich, ich bin doch da, öffne dich. Und wenn Jesus sagt, öffne dich, bin ich überzeugt, dann können wir uns öffnen. Dann geht es auch. Im selben Augenblick öffneten sich seine Ohren und seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. Er konnte richtig reden. Orthos steht da. Orthographie kennen wir. Richtig schreiben heißt das. Der konnte richtig reden. Also richtig im Sinne von verständlich, Satzbau, Melodie, Akzentuierung. Der konnte richtig reden. Er konnte hören und reden sofort. Was er dann gesagt hat, wissen wir leider nicht. Hat er Gott gedankt? Hat er Jesus gedankt? Hat er Gott gelobt, wie manche andere, die geheilt werden, sofort irgendwie sagen, hey, ich möchte auch mitsingen im Gottesdienst oder so. Ich bin geheilt, ich möchte hier vorne dabei sein. Oder in der Kirche nehme die Maske ab und singe jetzt einfach mit, weil ich geheilt worden bin. Ich kann gar nicht anders. Ja. War das so? Wir wissen es nicht. Ist der gehörlose Heide ein hörender Christ geworden? Schön wär's. Wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was er sagt. Und offensichtlich war Markus das auch nicht so wichtig jetzt, dass er da hinterher sagt, übrigens, dieser Markus ist dann Gemeindeleiter geworden in Bethlehem oder irgendwie sowas. Wissen wir nicht. Ich kenne tatsächlich Christen, ich habe das aus der eigenen Anschauung erlebt, die haben eine diakonische Arbeit kritisiert, weil nicht klar war, ob da auch Leute zum Glauben kommen. Stellt euch vor, eine Arbeit mit Suchtabhängigen, ja, Drogenabhängige, Suchtabhängige, Alkoholiker, oder stellt euch vor, eine Familienhilfe oder so, wo man sich um Familien kümmert oder um Senioren, die nicht mal aus dem Haus kommen. Und dann kommt jemand aus der Gemeinde, was ein Aufwand, das bindet ja mindestens 10 Mitarbeiter der Gemeinde. Kommt denn da wenigstens einer zum Glauben? Kommen die auch mal in unsere Gemeinde dann? Ich habe sowas mal erlebt, das ist traurig. Jesus macht das nicht. Jesus liebt Menschen. Und wenn jemand in schwerer Not Hilfe bekommt und geheilt wird, dann ist das ein Wert an sich, ist es gut. Jesus ist den Gehörlosen ein Gehörloser, den Durstigen ein Durstiger. Und wenn wir einem Durstigen zu trinken geben, brauchen wir nicht sagen, und, kann ich dir jetzt auch ein neues Testament schenken? Natürlich machen wir das als Christen und würden uns freuen, wenn wir auch andere Ebenen bei dem anderen ansprechen könnten. Aber Jesus macht davon nichts abhängig. Jesus gebot den Leuten, Jesus verbot den Leuten, jemand etwas davon zu sagen, doch je mehr es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Warum sollen sie es nicht weitererzählen? Weil Jesus nicht als der Heiler bekannt werden will und vielleicht dadurch seinen ganzen Dienst und Auftrag gefährdet, weil alles abgekürzt wird, weil jetzt alle kommen, dass er der Heiler sei und ihn so als den Messias erkennen und alles ganz schnell zu Ende gehen würde vielleicht. So stelle ich mir das vor. Aber das ist so wie heute auch manchmal. Sagt den Leuten, sie sollen es nicht weitersagen, ist das Beste, dass es seine Runde nimmt. Ja, also zu lernen, über andere nicht zu reden, ist immer noch nicht leicht. Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Wie gut ist alles, was er getan hat, sagten sie. Er gibt sogar den Tauben Gehör und den Stummen die Sprache wieder. Das ist der Rest der letzten Verse unseres Textes. Zwei Anspielungen sind darin. Das eine an Jesaja, weil Jesaja, den wir vorhin schon gehört haben in der Lesung, hat vor hunderten Jahren gesagt, dass der Bote, der kommen wird, Menschen heilen wird. Blinde werden sehen, Taube werden hören, Lahme werden gehen, heißt es da. Und hier sagen also Heiden, der hat wirklich alles gut gemacht. Sogar die Stummen können reden und die Gehörlosen können hören. Und dann diese zweite Anspielung, er hat alles gut gemacht. Eine Anspielung auf die Schöpfung, wo es heißt, und siehe, es war alles gut. Hier auch wieder Heiden, die sozusagen schon eine Ahnung kriegen von der neuen Schöpfung, die etwas erfahren, was Herrlichkeit Gottes ist. Siehe, es war alles gut. Einmal werden wir das alle erleben. Wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir zu ihm kommen, dann werden wir bei ihm sein und sagen, und siehe, es war alles gut. Bis dahin gibt es Menschen mit Einschränkungen. Manche sind schwer, manche weniger schwer. Und wir können uns ihnen zuwenden, wie Jesus das gemacht hat. Wir fragen dann nicht nach ihrem Glauben, oder zumindest nicht, wenn die das nicht wollen. Wir können uns ihnen zuwenden und gucken, ob wir ihre Sprache sprechen, ob wir sie erreichen können, da wo sie hören können oder fühlen. Und wir können heute schon uns von Jesus an die Seite nehmen lassen und uns berühren lassen, wo wir wund sind. Und ich glaube, wir werden dann Wunder erleben, vielleicht mehr, als wir denken. Amen.
Und das war der Gottesdienst am Mönchberg.